Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 29. Januar. Zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Und das sind die Themen heute. Der französische Militäreinsatz in Mali und die Idee eines Weißen Marsches aus den Reihen von Malis Zivilgesellschaft. Schon in der DDR war die Kirche von unten einer der wenigen Orte für Subkultur und für politisch Engagierte. Nun droht ihr in Berlin die Zwangsräumung. Dieses Jahr geht die Trophäe an Shell und Goldman Sachs. Die Rede ist nicht vom Bambi oder dem Oscar, sondern vom Public Eye Award 2013. Und schließlich eine Einschätzung zur aktuellen Revolution in Ägypten von einem Gründer der Sozialistischen Partei Ägyptens. Die Befreiung einzelner Städte in Mali von den Islamisten ist zu begrüßen. Das sagt Olaf Bernau vom Netzwerk Afrique Europe Interact. Der Krieg in Mali ist dennoch alles andere als ein Grund zum Feiern. Radio Dreieckland sprach mit ihm über die französischen Interessen hinter dem Militäreinsatz und über das Festhalten Frankreichs an den alten Eliten. Aber auch über die Idee eines Weißen Marsches, einer hoffentlich friedensstiftenden Initiative aus der malischen Zivilgesellschaft.
Erstmal würden wir natürlich sagen, von der aktuellen Situation ausgeguckt, wäre es jetzt zynisch, wenn man die buchstäbliche Befreiung der bislang besetzten Städte, wenn man das nicht begrüßen würde. Das ist klar, das ist für die Menschen erstmal positiv und eine Befreiung. Das wird ja jetzt auch in den ganzen Interviews und auch teilweise Bildern sehr deutlich. Die sind aus unserer Sicht auch auf gar keinen Fall gefaked, sondern die entsprechen der Realität. Das entspricht ja auch dem, was man in den letzten Monaten aus Mali hat hören können. Und trotzdem sagen wir, das ist kein Grund zum Feiern. Es hätte auch alles ganz anders laufen können. Man muss natürlich erstmal noch auch im Hinterkopf behalten, jetzt sind zwar die Städte erstmal befreit, aber ob das Ganze tatsächlich langfristig friedlich ausgehen wird oder ob nicht irgendwie das Modell Afghanistan oder Irak doch noch langfristig kommen wird, das weiß ja im Moment noch niemand. Also auch von daher sollte man erstmal zurückhaltend sein. Aber was für uns viel wichtiger ist, ist, dass Frankreich jetzt natürlich nicht aus humanitären Motiven diesen Einsatz gemacht hat. Frankreich hat ganz klar politische und ökonomische Interessen in der Region und die sollten auch jetzt mit der Intervention verfolgt werden. Also unsere Kritik ist ein bisschen zu sagen, Frankreich hat in den letzten Monaten oder seit Beginn der Besetzung des Nordens eigentlich nichts dafür getan, dass es eine andere Lösung gibt, dass es eine friedliche Lösung gibt oder dass es auch eine Lösung vielleicht gibt, die nur vom malischen Militär oder wem auch immer umgesetzt wird, sondern Frankreich hat es darauf abgesehen, eine Situation zu schaffen, die alternativlos erscheint, nämlich dass Frankreich eingreifen muss. Und das hat Frankreich eben aus seiner Interessenlage heraus getan. Und deswegen sagen wir, wir begrüßen das Ergebnis, aber Frankreich, dafür gibt es keinen Grund, die jetzt zu bejubeln.
Und was ist deiner Meinung nach das Interesse von Frankreich? Hat es Interesse an dem Uran, was es in Mali gibt?
Das Uran ist ja vor allem im Nachbarland Niger. Da wird ungefähr ein Drittel des Urans für das französische Atomprogramm abgebaut. Das spielt natürlich eine Rolle. Man könnte jetzt auch noch eine ganze Menge anderer, auch wirtschaftlicher Interessen, unter anderem in Mali selbst benennen. Die Angst davor, dass Islamisten ein Rückzugsgebiet haben, die ist natürlich auch ganz real und die betrifft natürlich durchaus alle Menschen hier in Europa genauso wie in Afrika. Und wozu das führen kann, hat man ja durchaus gesehen. Das sind ja teilweise nachvollziehbare Motive, was die Angst vor so einem Rückzugsgebiet anbelangt. Das sind, auch wenn man dazu sagen muss, dass Islamisten in den letzten Jahrzehnten immer wieder vom Westen mit aufgebaut wurden, das sollte nie vergessen werden. Das sind teilweise eben diese ganz handfesten ökonomischen Motive wie Uran. Wir würden allerdings sagen, dass es noch eine ganz andere Komponente gibt, die hierzulande viel zu kurz kommt. Und das hat was mit diesem sogenannten Putsch zu tun, der letztes Jahr im März 2012 stattgefunden hat, kurz nachdem es zu dem Aufstand im Norden gekommen ist, erst von den Tuareg und dann auch zusammen mit den Islamisten. Und zwar dieser sogenannte Putsch, ich sage sogenannt deshalb, weil der eben von großen Teilen der Bevölkerung ganz stark begrüßt wurde und auch bis heute von seinen Ergebnissen her begrüßt wird. Dieser Putsch hat eindeutig gegen die Interessen von Frankreich verstoßen, weil letztlich wurde darin die alte Elite von Frankreich abgesetzt, die Elite, mit der Frankreich gut kooperiert hat und mit der Frankreich auch seine wirtschaftlichen Interessen gut durchsetzen konnte, in Mali, aber auch in anderen Ländern. Und vor dem Hintergrund hat Frankreich zusammen mit der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, aber auch eben zusammen mit der alten, eben abgesetzten Elite in Mali oder zumindest, sagen wir mal, in eine schwächere Position gedrückten Elite Malis von Anfang an nichts unversucht gelassen, eben zu vermeiden, dass die sogenannte putschistische Fraktion, und das sind eben große Teile der Bevölkerung, der malischen Zivilgesellschaft, dass die stärker werden. Sie haben ihnen überall Steine in den Weg gelegt. Und vieles spricht letztlich dafür, dass jetzt die Intervention auch genutzt werden soll, um diesen demokratischen Aufbruch, und wir benennen es ganz bewusst als demokratischen Aufbruch von unten, man darf sich nicht an so ein paar Militärs, die unschön im Fernsehen aussehen, orientieren, sondern man muss sich daran orientieren, dass eben große Teile der malischen Bevölkerung diesen Putsch begrüßt haben und daraus richtig einen demokratischen Ausbruch gemacht haben. Und wir denken eben, dass diese Intervention auch ganz stark darauf abzielt, diesem demokratischen Aufbruch die Spitze zu nehmen. Und das ist ja auch letztlich klar, im Krieg rückt die Bevölkerung immer zusammen, im Krieg rückt die Bevölkerung meistens auch nach rechts. Alte Widersprüche, die dort aufgebrochen sind, zwischen Elite und großer Masse der sehr verarmten Bevölkerung werden wieder zugeschüttet, die alten Herrschenden stehen wieder besser da. Es gibt richtige Dolchstoßlegenden gegen Linke, die jetzt noch sagen, hier Moment mal, wir hatten doch da eigentlich einen demokratischen Aufbruch, das zählt alles nichts mehr. Und das kommt eben Frankreich sehr zu Pass, weil es damit eigentlich vermittelt über diese alten Eliten seine althergekommene Vormachtstellung wieder sichern kann. Und das ist aus unserer Sicht fast ein Stück weit noch wichtiger als diese ganz unmittelbaren Interessen wie beispielsweise Uran.
Jetzt wollte ja die afrikanische Sektion von Afrique-Europe Interact bei einem weißen Marsch mitmachen.
Also ursprünglich hieß das Weißer Marsch. Das war ein Projekt, was eigentlich schon im November stattgefunden hat, also vor dem Krieg, mitten noch in der Besetzung des Nordens durch islamistische Gruppen. Und das Ziel ursprünglich dieses Weißen Marsches war es eigentlich, den Krieg zu verhindern und eine Verhandlungslösung anzustreben. Dahinter stand so ein bisschen die Vermutung oder die Einschätzung, dass die Islamisten auch kein homogener Block sind, dass man da auch intervenieren kann, dass es da auch noch andere Interessenlagen gibt. Und wenn man da auch nur lange genug verhandelt, dann kann man, wenn man so möchte, da auch durchaus mit Leuten handelseinig werden, mit denen man sprechen kann. Das sind eben nicht nur die Islamisten gewesen, die da jetzt als einzige Akteure agiert haben. Das war sozusagen die ursprüngliche Zielsetzung. Dann hat der Krieg begonnen, dann wurde das Ganze von Weißen Marsch, was ja so ein bisschen an Diplomatie angelehnt war, dann wurde gesagt, okay, das Projekt heißt jetzt Friedensmarsch, weil man einen Frieden wieder erlangen wollte, weil gesagt, ein langfristiger Krieg schadet der Bevölkerung noch mehr. Da ging es dann eben darum, den friedenspolitischen Kräften in der Region den Rücken zu stärken, aber auch vor allem der lokalen Bevölkerung den Rücken zu stärken in ihrem Widerstand gegen die Islamisten, weil gesagt wird, nur wenn denen wirklich das Wasser abgegraben wird vor Ort und lokal, dann sind die langfristig vertrieben. Und dieses Argument ist wahrscheinlich auch weiterhin gültig, weil militärisch kann man natürlich eine Guerilla-Armee letztlich sowieso nicht besiegen. Naja, und jetzt hat sich die Situation nochmal verändert, aber der Marsch soll trotzdem weiterhin stattfinden, denn klar ist, zwischen Norden und Süden gibt es natürlich auch ganz massive Konflikte. Es gibt schon sehr lange den Konflikt zwischen Tuareg und malischem Zentralstaat. Der Konflikt muss gelöst werden, denn die Besetzung der Islamisten hat ja auch seinen Ausgang von diesem Tuareg-Konflikt genommen. Und hier sagen eben die Leute, jetzt die den Weißen Marsch auch planen, sie wollen einen Ausgleich zwischen Tuareg und südlicher Bevölkerung. Wir wollen immer dazu fügen, die Tuareg besetzen oder bewohnen nicht den gesamten Norden. Die sind auch im Norden nur eine von vielen, wenn man so möchte, Minderheiten. Die nehmen im Norden ungefähr 32% der Bevölkerung ein. Also nicht der gesamte Norden ist Tuareg. Aber es geht eben darum, mit den Tuareg im Norden einen Ausgleich zu finden. Und es geht darum, dass es im Moment im Süden tatsächlich auch viel, teilweise wahrscheinlich auch Hass, viel Ablehnung durchaus der Tuareg aus dem Norden gibt, von denen eben gesagt wird, die haben uns das alles eingebrockt. Und deswegen sagt jetzt der Weiße Marsch, nachdem es ursprünglich darum ging, den Krieg zu verhindern und dann ging es darum, die Friedenskräfte zu stärken und jetzt sagt der Weiße Marsch, wenn das jetzt erstmal alles, zumindest die unmittelbaren Kriegshandlungen scheinbar durch sind, dann geht es jetzt darum, eben tatsächlich einen ganz starken Dialog zwischen Nord und Süd zu etablieren und letztlich dafür zu sorgen, dass es nicht zu dem kommt, was ja jetzt vereinzelt auch stattgefunden hat, dass es eben auch Übergriffe der malischen Armee, Rache gegeben hat, teilweise gegen Tuareg, teilweise gegen tatsächlich oder vermeintlich Islamisten. Da sagen wir und da sagen auch die Leute der malischen Sektion von Afrique-Europe Interact, Das geht gar nicht. Das ist die beste Garantie dafür, dass das weiterhin am Laufen bleibt, diese konflikthafte Situation. Und die spielt am Ende auch immer nur in die Hand unter anderem von Islamisten. Von daher bedarf da jetzt einer ganz starken friedenspolitischen Initiative. Und der Marsch soll stattfinden, eigentlich auch so bald wie möglich.
Radio Dreieckland sprach mit Olaf Bernau vom Netzwerk Afrique Europe Interact. Sie ist ein unentbehrlicher, subkultureller und politischer Freiraum für viele Menschen in Berlin-Kreuzberg. Die Rede ist von der Kirche von unten, die bereits 1987, damals noch in der DDR, gegründet worden war. Viele, die in der DDR politisch engagiert waren oder eine alternative Subkultur leben wollten, trafen sich in der KVU, denn die Kirche bot damals noch einen gewissen Schutz vor staatlicher Repression. Nun steht die KVU vor dem Aus, denn Ende Dezember endeten die Mietverträge. Ab Mitte Februar soll der Freiraum nun im Auftrag des Besitzers luxuriös umgestaltet werden. Geplant sind gewinnbringende Wohnanlagen. Bevor es um diese bedrohliche aktuelle Situation geht, erinnert im Gespräch mit Radio Z in Nürnberg ein Mitglied der Kirche von unten noch einmal an die Geschichte der KVU.
Vieles waren so allgemeine Menschenrechte, wenn man nirgendwo reinkam. Also gerade unsere Punks, die wirklich überall ausgeschlossen wurden. Anderes war das damals sehr große Friedensthema, Wehrdienstverweigerung, Gerechtigkeit in der Welt, der Ost-West-Konflikt, die sogenannte Dritte Welt, wie bei uns war es immer die Zweidrittelwelt. Solche Sachen haben wir gerne bearbeitet. Anarchismus kam immer stärker rein.
Und wie ist dann jetzt euer heutiges Selbstverständnis?
Also wir verstehen uns als eine undogmatische, unkommerzielle Gruppe, die versucht, wir haben noch ein ganz altes Papierchen, da hat man das immer so ausgedruckt, einfach zu leben, gewaltfrei zu leben und zusammenzuleben.
Und jetzt die Frage, weil KVU heißt ja Kirche von unten, du hast es ja vorhin auch ein bisschen geschichtlich erklärt. Wie viel Kirche steckt denn in der KVU?
Wir sind jetzt keine Gruppe, die irgendwie missionarisch unterwegs ist, die sich rein aus kirchlichen Sachen zusammensetzt. Wird bei uns sicherlich viel Urchristliches finden, auch wenn das die wenigsten Leute so ausdrücken würden. Also es geht tatsächlich um ein nicht hierarchisches Zusammenleben, sich, so wie ich als noch so ein kirchlich Sozialisierter, mir so etwas Urkliches vorstelle, ohne dass bei uns dann gebetet wird und andere kirchliche Riten durchgeführt werden.
Und was heißt dann urchristlich für dich?
Der Gesellschaft ein anderes Bild von Gemeinschaft entgegenzusetzen. So würde ich urchristlich bezeichnen.
Ah ja, und wie ist es dann, in der KVU gibt es ja dann auch Leute, die sozusagen agnostisch sind oder atheistisch sind.
Ja.
Wie ist denn da so dann das Zusammenleben oder das Zusammentreffen? Ihr seid ja auch von der Kirche getragen, ne? Also die Trägerschaft liegt bei einer Kirche. Wird das dann auch teilweise diskutiert?
Also im Osten gibt es noch so die Tradition, dass man kirchliche Arbeit nicht allzu sehr missionarisch aufgefasst hat. Also da haben wir relativ wenig Schwierigkeiten, dass uns da reingeredet wird.
Also lassen die euch machen, was ihr wollt sozusagen und unterstützen euch nur.
So kann man sagen, ja.
Jetzt mal noch zur KVU an sich jetzt. Was ist denn grundsätzlich in der KVU geboten an Programm? Was kann man da alles eigentlich machen?
Wir haben erstmal schöne Räume, die verschieden zu füllen sind. Was dann dort bei uns läuft, ist tatsächlich immer von den Menschen abhängig, die gerade bei uns mitmachen. Es wird gemeinsam ausdiskutiert, gesehen, was machbar ist. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich selber zu organisieren, sozusagen. Sehr häufig laufen Konzerte, vorwiegend Punkmusik bei uns, aber auch andere Musikstile, Partys laufen. Es laufen dreimal die Woche Volksküchen mit unserer kirchlichen Tradition, heißt auch eine davon Abendmahl. Es laufen Lesungen, es gibt zwei Theatergruppen, die sich bei uns treffen. Wir haben einen Proberaum, der jeden Tag die Woche belegt ist mit verschiedenen Bands. Es laufen politische Veranstaltungen, je nachdem, wer gerade was organisieren kann und will oder welches Thema einbringt.
Seit Dezember ist ja euer Vertrag ausgelaufen und im Februar soll ja geräumt werden. Wie ist denn da der aktuelle Stand und wer will euch räumen und was soll eigentlich aus der KVU dann entstehen danach? Was soll daraus werden?
Also unsere Verträge sind zum 31. Dezember letzten Jahres ausgelaufen. Im Moment befinden wir uns noch in dem Zustand der Verhandlungen über eine befristete Mietvertragsverlängerung. Die scheinen immer mehr zu scheitern, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir wissen, dass wir in unseren jetzigen Räumen keine langfristige Perspektive haben, da der neue Eigentümer eine Immowert AG aus Wien plant, Luxuswohnungen zu bauen, wie allgemein in Berlin im Moment. Also die ganze Innenstadt wird immer stärker mit Luxuswohnungen zugepflastert und die kulturelle Infrastruktur geht sozusagen vor die Hunde. Wir versuchen, so lange wie möglich in diesen Räumen drinnen zu bleiben, also sozusagen mit einer Räumungsklage zu leben oder aber andere uns genehme Räume, die uns eine ähnliche Möglichkeit bieten wie die jetzigen, irgendwo in der Innenstadt zu finden, was sehr, sehr schwierig ist, um unsere Arbeit nach dem jetzigen Muster fortsetzen zu können.
Und wenn man jetzt euch unterstützen möchte, wie kann man das tun?
Man kann sich an die verschiedenen politischen Gremien dieser Stadt wenden und sagen, die KVU muss bleiben. Bisher haben wir den Eindruck, Politik gibt gerne Lippenbekenntnisse ab, dass wir gut und wichtig sind, aber sie wollen überhaupt keine Unterstützung. Auch da ist es uns wieder sehr wichtig, dass verschiedene Leute aus verschiedenen Gruppen durchaus ein Feedback kriegen, wie wichtig es ist, die KVU und daneben natürlich auch überhaupt Kultur in der Innenstadt zu erhalten.
Mehr zur KVU im Internet unter www.kvu-berlin.de oder kvu.blogsport.de. Dort findet ihr auch alles Weitere zu einer Freiraumdemo am Samstag, dem 2. Februar in Wien, wo es auch um den Erhalt der KVU gehen wird. Es sind Preise, die niemand will. Greenpeace Schweiz und die Erklärung von Bern haben letzte Woche in Davos die Public Eye Awards vergeben. Mit den Schmähpreisen wollen sie Unternehmen ins Rampenlicht rücken, die im letzten Jahr wegen Profitgier und Umweltsünden besonders aufgefallen sind. Und das in Sichtweite vom Wirtschaftsforum World Economic Forum, WEF. Gewonnen haben dieses Jahr Goldman Sachs und Shell. Der Ölkonzern Shell erhielt den Publikumspreis, den Jurypreis hat die US-Bank Goldman Sachs gewonnen. Ein Bericht von Radio Rabe aus Bern.
Goldman Sachs stehe exemplarisch für das rücksichtslose Gebaren vieler Investmentbanken, begründet Andreas Miesbach den Juryentscheid. Andreas Miesbach ist Finanzexperte von der Erklärung von Bern. Die US-Bank sei nicht nur bei der Nahrungsmittelspekulation dick im Geschäft, sondern auch mitschuldig an der Krise in Griechenland. Durch Derivate habe Goldman Sachs mitgeholfen, das wahre Ausmaß der Krise in Griechenland zu verschleiern. Nur deswegen sei das Land überhaupt in die Eurozone gekommen und immer tiefer in die Krise geschlittert.
Also ich habe generell das Gefühl, dass eine große Investmentbank, was Goldman Sachs eben ist, diesen Preis mehr als verdient hat. Wir sind jetzt im Jahr 4 nach der Finanzkrise. Es waren diese Akteure, die die Krise zuallererst verursacht haben und für das globale Ausmaß der Krise gesorgt haben. Goldman Sachs ist nicht irgendeine Investmentbank, sondern es ist die Investmentbank. Es gilt als die aggressivste. Und dann war es aber auch eben diese spezielle Episode aus Griechenland, weil das ist ja die Absurdität der letzten Jahre, dass aus der Finanzkrise, die ganz klar von Finanzakteuren verursacht und zu verantworten ist, eine Staatsschuldenkrise geworden ist, zumindest im offiziellen Diskurs, wo jetzt die Menschen in den betroffenen Ländern dafür bezahlen.
Deshalb entschied sich die Jury vom Public Eye Award für Goldman Sachs. Der Publikumspreis ging dieses Jahr an Royal Dutch Shell. 21.800 Personen haben online ihre Stimme abgegeben für den niederländisch-britischen Ölkonzern. Es ist bereits das zweite Mal, dass Royal Dutch Shell einen Public Eye Award gewinnt. Schon 2005 wurde Shell ausgezeichnet, damals wegen der Ölförderung in Nigeria. Seit Jahrzehnten fördert Shell dort Öl und verbrennt dabei Gas, das die Gesundheit der lokalen Bevölkerung schädigt. Trotz mehrmaligen Versprechen von Shell, die offene Gasverbrennung zu stoppen, ist fast gar nichts passiert, so Andreas Misbach.
Es gab gewisse Verbesserungen beim Gasflaring, also beim Abfackeln von Gas. Das wird jetzt teilweise genutzt, aber das ist weniger die Einsicht von Shell als einfach die hohen Gaspreise, die das auch lukrativ machen. Aber die historische Verantwortung für die Hunderten von Öllecks, die Shell seit 1956 im Niger-Delta verursacht hat, die Schäden, die sie verursacht haben, die sind keineswegs beseitigt.
Das aber sei nicht der Hauptgrund, warum die siebenköpfige Jury Royal Dutch Shell dieses Jahr nochmals nominiert habe. Die Vertreter von Greenpeace, der Erklärung von Bern, unterstützt von unabhängigen Wirtschaftsethikern, hatten aktuelle Gründe, um Shell nochmals zu nominieren.
Ja, ist es das Verhalten in der Arktis. Shell ist der einzige große westliche Ölkonzern, der unbedingt in der Arktis Öl fördern will, der dort sehr aggressiv vorgeht und eigentlich damit diese letzte große Wildnis unseres kleinen Planeten in Gefahr bringt. Es gibt heute absolut keine Pläne, wie ein Ölunfall unter einer Eisdecke irgendwie unter Kontrolle zu bringen sein sollte.
Shell und Goldman Sachs haben sich bei der Vergabe der Public Eye Awards gegen 5 Mitbewerbende durchgesetzt. Darunter der französische Stromkonzern Alstom oder das weltweit größte private Sicherheitsunternehmen G4S aus Großbritannien.
Die weltweit größte Sicherheitsfirma mit 650.000 Menschen unter Wasser, also das ist die größte Privatarmee der Welt, tätig in allen Konfliktgebieten von Afghanistan über Irak bis zu den besetzten Gebieten in Palästina und dort beispielsweise auch in Tätigkeiten verwickelt, die die Genfer Konvention verletzen. Dies zumindest die Einschätzung unserer Experten vom Institut für Wirtschaftsethik der Uni St. Gallen, die eine unabhängige Einschätzung aller Nominationen gemacht haben.
Ein Bericht von Radio Rabe aus Bern über die diesjährigen Public Eye Awards. Nach zahlreichen Demonstrationen und Unruhen am Wochenende hat der ägyptische Präsident Mohamed Mursi in mehreren Städten den Ausnahmezustand über eine Dauer von 30 Tagen verhängt. In einigen Städten wie in Port Said, Suez und Ismailia gilt sogar eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens. Mursis Partei der Muslimbrüder versucht, den Widerstand auf den Straßen zu kriminalisieren. Sogenannte subversive Elemente werden für die Unruhen verantwortlich gemacht. Sogar von einem Terror eines angeblich schwarzen Blocks ist die Rede. Radio Dreieckland in Freiburg sprach mit Mamdouh Habashi, einem Gründer der Sozialistischen Partei Ägyptens. Habashi beobachtet eine zunehmende Polarisierung innerhalb der ägyptischen Gesellschaft.
Es ist die neue Polarisation im Land, die Polarisation auf breitester Basis zwischen den Ägyptern und dem Dieb der Revolution, das sind die Muslimbrüder. Es ist eine Polarisation zwischen ziviler Gesellschaft und religiöser Gesellschaft oder islamischen Staataufrufer. Die Ägypter haben, so würde ich nicht sagen langsam, sondern ziemlich rasch erkannt, dass die Muslimbrüder eigentlich überhaupt nicht zu den Revolutionären gehören, wie sie uns weiß zu machen versuchten die ganze Zeit.
Nun hat ja aber die Muslim-Brasas das Referendum über die Verfassung gewonnen.
Allein die Zahlen dieser Ergebnisse zeigen ganz genau, dass man das überhaupt nicht als Gewinn bezeichnen darf. Bei einer offiziellen Wahlbeteiligung von 30% und bei einem Gewinnverhältnisse von halbe sozusagen mit einem minimalen Unterschied Da kann man keine Verfassung haben. Denn die Verfassung, eigentlich im Gegensatz zu den Wahlergebnissen in Parlamenten oder so etwas, müsste eigentlich einen ziemlich großen Konsensus in der Gesellschaft darstellen. Ansonsten wird die Verfassung nicht vom Volke angenommen. Das Ergebnis sehen wir jetzt, und zwar ziemlich schnell. Die Verfassung ist jetzt von der breitesten Masse abgelehnt, und zwar offensichtlich. So, obwohl, natürlich muss man bemerken, dass die Fragen der Verfassung nebensächlich sind in der Bewegung der Massen. Die Massen bewegen sich jetzt hauptsächlich, weil sie gemerkt haben, ihre Revolution ist ihnen geklaut worden und dass sie nach heute 2 Jahren überhaupt keine Änderung, also zum Besseren für ihre Lage, spüren können. Und dass es auch auf absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, das ist die größte Frage. Und zweitrangig verbinden Sie das mit dem, was Sie selbst bei dem Verfassungsreferendum erlebt haben, an große Fälschung und grobe Fälschung und an Propaganda und so. Das hat die Leute zum Erwachen geschüttelt.
Wie ist denn die wirtschaftliche Situation der einfachen Ägypter?
Ja, schlechter als vor 2 Jahren. Ne? Und es wird immer schlechter und immer schlechter. Der Tourismus ist völlig eingebrochen. Die nationalen Reserven sind fast aufgebraucht. Ne? Das Pfund verliert an Wert. Das schlägt sich natürlich zurück an den Preisen, die natürlich die breiteste Masse betrifft, eine ganz gigantische Arbeitslosigkeit, besonders unter den jungen Leuten, und jeder dritte Ägypter ist unter 20. Und die Leute wissen wirklich nicht mehr weiter. Und in der Zeit, wo die Muslimbrüder überhaupt keine Vision haben, wie sie etwas tun würden in der Wirtschaftsfrage, damit sie eben die Wirtschaft wieder ankurbeln. Sie haben immer wieder erklärt und erklären es nach wie vor durch alle ihre Führungspersönlichkeiten, dass sie an der Wirtschaftspolitik von Mubarak-Regime überhaupt nichts auszusetzen haben, bis auf die Korruption. Und wenn sie in der Macht sind, dann würde es auch keine Korruption mehr geben. Und daher setzen sie auch die gleiche Politik der Abhängigkeit vom Westen, der neoliberalen Politik fort, die weiter, und zwar auf eskalierter Weise, zur Verarmung, zur Massenverarmung führt und zu mehr Abhängigkeit zum Westen führt. Und die Leute spüren das, ohne dass sie dann auch die Details der Politik erkennen müssen. Die Verhandlungen um den sogenannten Kredit von der Weltbank, 4,8 Milliarden Dollar sollte da der Kredit betragen. Die laufen nach wie vor mit den bekannten Rezepten der Weltbank. Mehr Privatisierung und mehr Aufgabe der öffentlichen Hand und der Services, also der Dienstleistungen und so weiter. So, dass es einfach zu mehr Verarmung führen müsste.
Ist die Nationale Rettungsfront eine Alternative zu den Islamisten?
Ja, vorübergehend. Die Nationale Rettungsfront stellt einfach alle Kräfte in der Gesellschaft dar, die gegen den islamischen Staat sind. Deswegen heißt das auch Rettung. Rette uns bitte. So. Und es ist lediglich ein Wahlbündnis. In dieser Front sind natürlich alle möglichen liberalen Kräfte, aber auch die Linken drin, die nur sich auf dieses eine kleine Ziel geeinigt haben, nämlich die Herrschaft der Muslimbrüder zu stürzen. Unmittelbar danach haben sie kaum was gemeinsam. Wir hoffen, dass dieses Bündnis weiter zusammenhält bis zu den Wahlen. Wir hoffen.
Radio Dreieckland in Freiburg sprach mit Mamdouh Habashi, einem Gründer der Sozialistischen Partei Ägyptens. Und damit sind wir am Ende von ZIPFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. Ich sage Tschüss und einen schönen Abend.